Filme, wo Zeitreisen drin vorkommen. Das ist irgendwie was Faszinierendes, ne? Oder? Kennt ihr den? Ja, kennt ihr den? Marty McFly. Also, diesen Film Zurück in die Zukunft war für mich der absolute Renner, als der rauskam. Das war 1985. Und den gibt's ja dann mittlerweile schon, glaube ich, in vier verschiedenen oder drei verschiedenen, also so eine Trilogie ist es ja geworden. Und Marty McFly war auch mal in Dorsten, wie ihr seht. Ist auch schon etwas länger her, weil die Gemeinde war noch nicht saniert. Aber irgendjemand hat mir mal gesagt, unser Gebäude sieht aus wie die City Hall von Hill Valley. Und deswegen habe ich das mal so zusammengebaut. Ich möchte mit euch eine kleine Zeitreise machen, und zwar soll es ein bisschen um Weihnachten gehen. Und ich möchte nicht mit euch in die Stunde Null reisen, in der Jesus geboren worden ist. Das machen wir dann Heiligabend. Ihr seid herzlich willkommen, am Samstag um 15.30 Uhr hierher zu kommen. Da wird auch der Eckbert ein bisschen erklären, wieso überhaupt hat Gott sich ausgedacht, Mensch zu werden. Wieso überhaupt? Das ist nicht mein Thema, sondern ich möchte euch ein bisschen mit, wir machen so ein paar Zeitsprünge, ja? Ich möchte euch mit auf eine Zeitreise nehmen. Und wir fangen mal an mit dem Jahre 1997. Im Jahre 1997 haben wir da vorne Gottesdienste gefeiert und es gab ein kleines Krippenspiel und wir haben Maria und Josef hier. Wisst ihr, wer das ist? Martha und Joachim. Das Kind ist eine Puppe. Also, das war 1997. Und dann haben wir hier was von 2006. Da waren die Kinder, die jetzt schon alles Jugendliche sind, die waren da noch ganz klein und hatten Spaß und haben auch im jetzigen Kidscamp-Raum, und da haben wir die Gottesdienste gefeiert, irgendwas vorgeführt mit Klatschen, Singen, Hände heben, irgendwas mit den Kindern. Na, hier kann man also unsere Emily sehen. Und wer ist hier? Jonas, Jeffrey. Wer ist das? Lisa? Katharina? Ja. Ja, okay, also, wir reisen mal weiter in die Zeit zurück und ich will euch mal mit hinnehmen und will euch zeigen, wie wir das machen. Und zwar habe ich mal so einen Zeitstrahl aufgelistet und in diesem Zeitstrahl gibt es so verschiedene Zeitpunkte. Da gibt es das Jahr 0 und das Jahr 33 und wir wissen im Jahre 0, wobei die Geschichtsgelehrten sind sich nicht ganz einig, vielleicht war es auch das Jahr 7. Auf jeden Fall, Gott wurde Mensch, kam in Jesus auf diese Welt und im Jahre 33 wurde er gekreuzigt, ist auferstanden und ist zurück zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren. Okay, das ist also der Bereich hier. Dann haben wir hier einen Bereich, wo der Prophet Jesaja gewirkt hat. Und der hat schon etwas dazu gesagt, dass Jesus kommen wird. Und wir haben einen Bereich, wo hier Paulus, der hat nach Christus gelebt, und Johannes, ein Jünger von Jesus, im Jahre 80 ungefähr sein Evangelium geschrieben hat. Und wir werden so ein bisschen so in der Zeit springen. Und das Erste, was wir machen, wir springen mal von dem Jahr 2016, wo wir jetzt sind, in das Jahr 64. Und zwar hat in diesem Jahr der Paulus in Rom gewohnt, der war da unter Hausarrest und er hat den Brief an seinen Freund Timotheus geschrieben, der war Gemeindeleiter in Ephesus. Und in diesem Brief, das ist der erste Timotheusbrief im dritten Kapitel im Vers 16, da heißt es, und jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr und dann auch nicht mehr in anderen Sprachen, der Text. Ich lese ihn auf Deutsch vor und alle Farsi-Arabisch sprechenden und Englisch sprechenden können den da oben lesen in ihrer Sprache. Groß und einzigartig ist das Geheimnis des Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch, oder in die Welt kam der Messias als ein Mensch. Und der Geist bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man an ihn und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Also wenn man das Evangelium kompakt weitergeben will, dann ist das genau das Richtige. Da steht sozusagen alles drin, dass Gott Mensch wurde in Christus, dass der Geist Gottes sein Werk bestätigt hat und seine Würde und dass er von Engeln gesehen worden ist, gepredigt wird, dass man in der Welt an ihn glaubt oder auch nicht und er aufgenommen wurde in Gottes Herrlichkeit. So, es ist sehr kompakt, das Evangelium. Wobei hier nicht drin steht, warum Jesus auf die Erde kam, aber wie gesagt, ich lade euch ein zu Heiligabend.
Gut, die meisten wissen es sowieso. So, jetzt steht er hier, groß und einzigartig ist das Geheimnis des Glaubens. Und da habe ich so darüber nachgedacht, wie lüftet man ein Geheimnis? Und wir haben immer gedacht, weil wir ja schon viel später leben, ihr wisst, auf dem Zeitstrahl, wir sind in 2016, wir können zurückblicken. Wir wissen ja schon alles, was passiert ist danach. Und dann denken wir, ja, wir haben das Geheimnis gelüftet, weil wir wissen ja, was passiert ist. Aber ein Geheimnis zu lüften hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass man etwas weiß. Sondern man kann etwas wissen und es bleibt trotzdem ein Geheimnis. Ein Geheimnis zu lüften funktioniert nur durch Offenbarung. Wenn also jemand von euch ein Geheimnis hat, so, und ich habe mit ihm zu tun und ich meine ihn zu kennen, so werde ich dieses Geheimnis erst verstehen, wenn er bereit ist oder sie bereit ist, mir davon zu erzählen, wie es ihm damit geht, wie sich das anfühlt, wie darüber gedacht wird und so weiter. Wenn all diese Dinge von demjenigen offenbart werden, dann habe ich einen Einblick in dieses Geheimnis, was er hat. Versteht ihr das? Und so ist es auch mit Gott. Es braucht nicht nur Informationen, dass wir das Geheimnis des Glaubens oder das Geheimnis von Weihnachten verstehen, sondern es braucht Offenbarung. Es braucht, dass Gott selber uns sagt, wie er ist. Und ich fand das sehr bewegend, dass der Klaus gekommen ist und gesagt hat, das war so ein Offenbarungsmoment. So, Gott hat einfach mal aufgemacht. Und das hat der Klaus alles vorher schon gewusst, was er da gesehen hat. Um das Wissen ging es nicht. Es ging um Offenbarung. Versteht ihr den Unterschied? Und da möchte ich jetzt mal für beten, dass Gott uns Offenbarung gibt und nicht nur Wissen. Wir wissen so viel, aber wir brauchen seine Berührung, wir brauchen seine Offenbarung. Vater, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und zeigst, wie du bist. Und auch anhand dessen, was wir lesen aus deinem Wort, was ja ein Brief ist an uns, wodurch du dich ja auch zeigen möchtest, wodurch du dich ja auch ausdrucken möchtest, wodurch du dich auch offenbaren möchtest. Herr, mach das doch bitte, dass unsere Herzen berührt werden davon, dass unsere Augen, unsere geistlichen Augen geöffnet werden davon, dass wir dich mehr erkennen, wie du wirklich bist. Ja, wie wir es gesungen haben, lass uns deine Herrlichkeit sehen, lass uns deine Freundlichkeit verstehen, dass wir das wirklich an uns heranlassen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich habe mir gerade noch was daneben geschrieben, weil mir das irgendwie ganz wichtig wurde in dieser Zeit von Prophetie. Oft ist es ja so, dass wir beten, weil wir ein Bedürfnis haben oder weil wir irgendwie in einer Notlage sind oder irgendwie jetzt irgendwie erkennen, oh, das wirklich Wichtige ist, jetzt mal mit Gott zu sprechen. Und manchmal machen wir Gott zu so einer Art Bedürfniserfüller. So, wir haben ein Bedürfnis und Gott muss das jetzt irgendwie erfüllen. Und wir meinen, wir können ihn dazu bringen, dass er jetzt unser Bedürfnis erfüllt. Und manchmal lässt sich Gott darauf ein. Aber Gott ist immer noch Gott. Und er hilft uns auf die Art und Weise, wie er meint, dass es richtig ist, nicht wie wir meinen, dass es richtig ist. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen und beten auch um eine Sache, dass er sich zeigen möchte, ich glaube, das ist ein Herz, sowieso. Aber es geht jetzt hier nicht nur darum, dass unser Bedürfnis nach noch mehr Gotteserfahrung erfüllt wird. Darum geht's nicht in erster Linie. Sondern eine Offenbarung, dass Gott sich uns zeigt, ist erstmal etwas, wo es um Gott geht. Er zeigt sich. Es geht nicht so sehr um uns. Es geht auch nicht um unser Bedürfnis. Gott soll die Ehre kriegen. Und das, glaube ich, ist auch Kern von Weihnachten, dass es darum geht, dass Gott die Ehre kriegt. Und nicht wir Gott degradieren zu einem Bedürfniserfüller. Wir sind also jetzt im Jahre 64 nach Christus und machen in unserer Zeitreise mal einen weiteren Sprung. Und zwar springen wir mal in das Jahr 700 vor Christus zu dem Propheten Jesaja, der in seinem Jesaja-Buch relativ viel gesagt hat über das Kommen des Messias. Sehr unterschiedlich. Über das Kommen hat er viel gesagt, über das Sterben und das Leiden hat er viel gesagt. Okay, und da lesen wir mal Jesaja 9 von Vers 1 und Vers 5. Das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein großes Licht. Hallo, Offenbarung. Da geht die Lampe an. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Also Jesus ist, oder der Messias erstmal, allgemein, ist angekündigt worden viele, viele hundert Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und dann heißt es hier, ein Sohn ist uns geschenkt. Das heißt so viel wie Jesus ist das eigentliche Weihnachtsgeschenk an uns. Jesus ist nicht zu ersetzen durch irgendwas Materielles. Seine Herrlichkeit ist über die Maßen herrlicher als alles, was man sich vorstellen kann. Aber wie ist das, wenn man ein Geschenk beschenkt bekommt? Und ich glaube, die Kinder haben da noch einen Ehrenbezug dazu. Wir sind schon so ein bisschen nüchterner, ne, wir Erwachsenen, wenn wir ein Geschenk kriegen. Oder das ist so die Liebessprache, dann findet man da klasse, so Geschenke zu kriegen. Ich kann auch ohne Geschenke leben. Also so, ne, man ist so ein bisschen distanzierter vielleicht dazu als Kind. Als Kind war das noch so. Da war das so, das Geschenk war da und das wollte man unbedingt auspacken. Man wollte unbedingt wissen, was ist da denn jetzt drin in diesem Geschenk? Und dann war das zum Teil, ja, genau, das habe ich mir gewünscht. Und zum Teil war das, oh, habe ich mir nicht gewünscht, aber super. Und dann fing man an, damit zu spielen oder was immer man damit gemacht hat. Und das lief dann auch so vielleicht 2-3 Wochen so. Und dann so langsam verlor man das Interesse an diesem Geschenk. Wobei es gibt Geschenke, da kann ich mich gut dran erinnern, die haben lange gewährt. Also die hatten lange Wirkung. Ein Fahrrad zum Beispiel. Das hat man lange, vielleicht nicht so genossen wie am Anfang, aber man hat es gebraucht, man hat es benutzt, man ist Teil von einem geworden, vom Leben. Und ich frage mich, ob es mit dem Geschenk Jesus bei uns nicht auch so ist. Wir sind vielleicht am Anfang begeistert, wir nehmen das Paket, wir packen es vielleicht aus, ah super, und ne, von wegen hier Bedürfniserfüller und so weiter. So, und dann funktioniert das mal nicht mehr so und das Geschenk macht nicht so, wie wir wollen. Und wir verlieren vielleicht so ein bisschen das Interesse. Vielleicht wird es auch gewöhnlich. Ja, und das Eigentliche, was in diesem Geschenk verborgen ist, wird nicht wirklich erkannt. Und jetzt heißt es hier, das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein helles Licht. Es strahlt über denen, die ohne Hoffnung sind. Das heißt, hier geht es um den Zustand von Hoffnungslosigkeit, in das Hoffnung hineinkommt. So, das ist das Erste, was man erkennen muss, wenn man das Geschenk Jesus sozusagen auspackt und Offenbarung darüber kriegt. Es ist ein Geschenk der Hoffnung. Es ist ein Geschenk von Zuversicht. Es ist ein Geschenk in eine dunkle Zeit hinein, wo man vielleicht einsam ist, wo man vielleicht in einer Krise steckt, wo man vielleicht einen Unfall hatte, wo man sich fragt, was soll das alles? In diese Zeit hinein ist Jesus ein Geschenk der Hoffnung. Und er wird die Herrschaft übernehmen. Und man wird ihn nennen wunderbaren Ratgeber. Und das sind eigentlich die Aha-Erlebnisse, wenn man, ich sag das mal so, es klingt ein bisschen despektierlich, aber wenn man Jesus so auspackt, dann wird man feststellen, wow, wunderbarer Ratgeber. Ja, dann wird man feststellen, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das wird man alles erkennen, wenn man erkennt, was uns in Christus geschenkt ist. Der Petrus, das habe ich mal aus dem Zeitsprung rausgelassen, der sagt, was in Jesus uns geschenkt ist. Und da sagt er im 2. Petrus im 1. Kapitel Vers 3, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Das heißt, durch den Zugang von Glaube, durch den Zugang von Vertrauen in Jesus, dürfen wir sagen, er hat uns alles geschenkt, was notwendig ist für unser Leben. Alles. Da ist nicht nur Friede, Fürst, wunderbarer Ratgeber, ewiger Gott und so weiter. Auch, ja, aber es ist uns noch viel, viel mehr geschenkt. Ich erinnere an die dicken, fetten Brotschnitten, die ihr abschneiden dürft. Da ist genug da. Es ist genug, es ist mehr als genug da. Es ist mehr als genug für dich da, es ist mehr als genug für deine Umgebung da. Es ist im Überfluss bei Gott da. Also in Christus ist uns nicht nur so ein bisschen was geschenkt, so ein bisschen was zur Erlösung, zur Vergebung der Schuld und so weiter, sondern alles, was notwendig ist zum Leben, ist uns in Christus geschenkt. Wir springen mal eine Sache weiter, und zwar zurück von Jesaja zu dem Johannes in das Jahr ungefähr 80 oder man weiß nicht so ganz genau. Manche sagen, das war später geschrieben worden, das Johannesevangelium. Manche sagen, es ist ja auch aus der Erinnerung herausgeschrieben worden. Fakt ist, dass Johannes der Jünger Jesu war, der am längsten gelebt hat. Das ist wohl verbürgt. Und er schreibt in seinem Evangelium im ersten Kapitel von Vers 9 bis Vers 13, der das wahre Licht ist, wieder Licht hat wieder irgendwas mit Offenbarung zu tun, er kam in die Welt, um für Menschen das Licht zu bringen. Also damit wir sehen, damit wir erkennen. Doch obwohl er unter ihnen lebte, so das heißt, es kann also Licht in die Welt kommen, und obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Deswegen ist es nicht eine Frage des Wissens, dass man von Weihnachten weiß und was es bedeutet, sondern es braucht diese Offenbarung. Es braucht dieses Moment, wo man Glauben Jesus entgegenbringt. Also er kam in die Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf oder nahmen ihn, ich sag mal in Klammern, nicht in ihr Leben auf. Sie nahmen ihn vielleicht in ihr Wissen auf, aber sie nahmen ihn nicht in ihr Herz auf. Sie nahmen ihn nicht auf, sie nahmen ihn nicht an, sie lebten nicht in Gemeinschaft mit ihm. Aber die, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Das dachten die Juden nämlich, weil sie ein besonders erwähltes Volk sind, dass sie automatisch dazugehören. So wurde man nicht Kind Gottes. Das wurden sie auch nicht durch menschliche Zeugung oder Geburt. Das wird man übrigens nur auf eine Art und Weise, dass Gott einem dieses neue Leben schenkt. Und wie schenkt er einem dieses neue Leben? In Jesus. In Jesus kommt dieses neue Leben zu uns. Nehmen wir Jesus in unser Herz auf, bekommen wir dieses neue Leben. Ist gar nicht so schwierig, eigentlich. Und trotzdem ist es für manche Menschen unglaublich, inakzeptabel. Und trotzdem ist es Gottes Art, sich so mitzuteilen und sich so zu offenbaren, selber Mensch zu werden. So, Jesus ist also, und das zeigt der Text hier, nicht in diese Welt gekommen, um irgendwie unpersönlich zu sein, sondern sehr persönlich ein Licht in deinem Leben anzuschalten, als Licht in dein Leben hineinzukommen. Als ein Licht, das dich erkennen lässt, wer du bist, wer Gott ist, wie ihr zueinander steht, wie du zu deinen Mitmenschen stehst. Jesus macht das Licht an. Und dann kommen manchmal Sachen zutage. Man sieht dann manchmal, wenn wirklich Licht an ist. Ich sehe das dann sehr häufig bei uns, wenn die Sonne so auf unsere Terrassenscheiben so strahlt, wie dreckig die sind. Sonst sieht man das nicht so. Ja, ich versuche da auch gegen zu arbeiten, aber es ist so, wenn Licht da drauf scheint, ja, dann sieht man jeden Dreckfleck. Ihr kennt das, ne? So ist das. Und so ist das auch bei Gott. Wenn Gottes Licht auf unser Herz scheint und wir gucken uns das wirklich an, was wir da sehen, dann sehen wir leider auch ganz viel Dreck. Aber Gott zeigt uns ja nicht den Dreck in unserem Leben, um zu sagen, bäh, sondern Gott zeigt uns ja den Dreck in unserem Leben, um zu sagen, hey, ich möchte gerne sauber machen. Ich möchte gerne vergeben. Deswegen haben wir das Abendmahl gefeiert. Weil Gott uns reinmachen will. Der möchte unser Herz reinmachen. Der möchte gerne, dass wenn sein Licht auf uns strahlt, wir auch glücklich sein können. Und nicht immer nur den Dreck sehen. Sondern uns einfach auch erfreuen können an ihm und an seiner Vergebung und an dem Geschenk Jesu. Okay, also so ist das mit dem Licht in unserem Leben. Ja. Und dann heißt es, dass manche Menschen ihn einfach nicht erkannt haben. Und ich habe so an die Weihnachtsgeschichte, ja, muss man ja irgendwie denken in dieser Zeit. Und dann habe ich so gedacht, was hat Gott alles für Dinge getan, damit die Menschen erkennen, das Kind, das ist jetzt der Messias. Da kam ein Engel, da war Action im Himmel. Die Hirten auf dem Feld, die brauchten irgendwie was. ganz Dolles, sonst hätten die sich nicht auf den Weg gemacht. Da war ein besonderer Stern. Die Weisen waren zwar auf der Suche, die Weisen aus dem Morgenland, aber irgendwie, sie brauchten ein Zeichen, sie brauchten Hilfe. Und Gott hat Hilfe gegeben, um zu erkennen, dieses Geschenk, das ist mein Sohn, das ist der Messias. Der kommt auf diese Welt, der wird hier geboren, um zu sterben. Aber nicht im Tod zu bleiben, sondern dann aufzuerstehen und die Sünde hinvorzutragen. Und wir brauchen diese Momente, und dazu möchte ich uns einladen, dass das Licht angeschaltet wird in unserem Herzen. Dass Licht in unsere Dunkelheit hineinkommt. Und unsere Dunkelheit sieht sehr verschieden aus. Also dunkel ist nicht gleich dunkel. Ihr kennt eure Dunkelheit. Und ihr braucht nicht eure Dunkelheit zu vergleichen mit anderer Dunkelheit. Dunkel ist dunkel. Also ist einfach nicht gut. So. Und deswegen ist es wichtig, sich bei sich selber zu fragen, Herr, wo darf dein Licht drauf scheinen? Wo ist meine Dunkelheit? So, wir machen weiter. Habe ich das schon vorgelesen? Ach, das war die Johannesstelle, genau. Könnt die Johannesstelle nochmal lesen. Der das wahre Licht ist, kam in die Welt. Das feiern wir zu Weihnachten, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht in ihr Leben auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten und auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen alleine Gott. Wir springen mal zurück in unsere heutige Zeit und beenden damit unsere Zeitreise. Und ich möchte uns fragen, ob wir Ja sagen wollen zu dem, was Gott an Offenbarungen gegeben hat, durch die Geschichte, die wir kennen, durch das, was wir hören in diesen Tagen, aber auch durch das, wo Gott in unserem Herzen unser Licht anschaltet und vielleicht kein anderer Mensch das mitkriegt. Wie schön, wenn einer sich hier hinstellt und offenbart, wo Gott das Licht angeschaltet hat. Wie schön, dass man da teilhaben darf. Ich möchte uns ermutigen, mehr teilhaben uns zu lassen an dem, wo Gott unser Licht anschaltet in unserem Herzen. Ja, und mag es noch so beschämend sein, dass wir auch darüber reden können, wo wir dann die Dreckflecken gesehen haben, aber auch erleben durften, dass Gott diese Dreckflecken weggewischt hat und sauber gemacht hat. Und wir uns wirklich bewusst erinnern, was wir im Abendmahl feiern. Das hat ihn sein Leben gekostet, dass dieser Dreck wegkommt. Und sind wir in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, erwartungsvoll und hungrig danach, dass Gott sich offenbart, dass Gott sein Licht einschaltet? Ich möchte uns dazu einladen, weil das passiert nicht durch Zuhören einer Predigt, vielleicht auch, ich würde es mir ja wünschen, aber das passiert eben, indem man selber mit Gott in Beziehung tritt, selber mit ihm spricht, ihn selber darum bittet, für sich persönlich, nicht für XY, sondern für sich persönlich. Und dazu möchte ich uns alle gemeinsam einladen. Und ich denke, dass wenn wir erkennen, wenn das Licht angeht, erkennen wir auch, dass Jesus das eigentliche Geschenk an unser Leben ist. Und dass damit auch in unsere hoffnungslosen Situation Hoffnung hineinkommt. Dass da eine Hoffnung ist ja so etwas, wie man erwartet oder vermutet, da gibt es einen Ausweg aus der Situation. Es bleibt nicht immer so, wie es ist, sondern es kommen Veränderungen. Manchmal muss man lange warten, aber Fakt ist, wenn Hoffnung im Leben ist, dann ist da dieses Wissen, da kommt irgendwie Veränderung. Und das kriegen wir in Jesus geschenkt. Auch wenn Jesus, oder wenn zu der Zeit, als zur Jesu Geburt, Gott manches sehr bombastisch gemacht hat, läuft auch ganz viel im Verborgenen. Es läuft auch ganz viel im Bereich der Unsichtbarkeit, wenn Gott das Licht einschaltet, weil es in uns passiert. Und er möchte, dass du ihn erkennst als den, der er wirklich ist, als das Geschenk, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater und der Friedefürst. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du bereit warst, deine ganze Herrlichkeit im Himmel zu lassen und dich völlig zu entäußern, alles abzulegen, anfechtbar zu werden wie ein Mensch, versucht zu werden wie ein Mensch, zu leiden wie ein Mensch, zu sterben wie ein Mensch, geboren zu werden wie ein Mensch. Das hättest du alles nicht gebraucht. Aber du wolltest, weil es der einzige wirkliche Ausweg ist, Du wolltest es für uns tun. Du wolltest es für jeden von uns tun. Und ich bitte dich darum, dass diese lebensspendende Wahrheit unser Herz erfüllt. Dass wirklich in unseren Herzen du zunimmst an Offenbarung und an Herrlichkeit und wir mehr und mehr von dir verstehen und mehr von dir erkennen. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und alles getan hast, was du getan hast. Ich preise dich dafür. Und setze heute in dieser Zeit in unseren Herzen diese Kraft durch den Heiligen Geist frei. Darum beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.